Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer höchst erotischen schwarzen Feministin als Heldin eines Romans, wie sie sich der Schriftsteller Michael Kosmeli vor über 200 Jahren ausgedacht hat. Er war in der Goethezeit ein bekannter bunter Hund, dann komplett vergessen. Jetzt gibt es einen unglaublichen Roman in einer neuen Ausgabe. Spektakuläre Sache, wir erklären gleich alles hier in der Lesart. Herzlich willkommen allerseits. Und jetzt zu dem vermaledeitesten Märchen unter der Sonne. So ist ein Roman aus dem Jahr 1800 untertitelt, die 42-jährige Äffin. Geschrieben von einem Autor, den heute so gut wie niemand mehr kennt, Michael Kosmeli heißt er. Und nun zum 250. Geburtstag erscheint dieser Roman. Und jetzt kommt's. Die Titelfigur und Ich-Erzählerin ist schwarz und eine femme fatale, die unter alten weißen Männern sowas von aufräumt, man traut seinen Augen nicht. Herausgegeben und kommentiert hat das Werk der Germanist Dirk Sangmeister. Mit ihm sind wir verbunden. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Als ich von diesem Buch erstmals gehört habe, Herr Sangmeister, war ich doch peinlich berührt. Ich habe auch tapfer Germanistik studiert, habe Vorlesungen zur Goethezeit gehört, Seminare gemacht. Niemals ist da dieser Name Michael Kosmeli aufgetaucht. Und ja, Ihr Nachwort hat mich dann doch ein bisschen getröstet. Sie sind im ganzen akademischen Kosmos so ziemlich der einzige deutsche Literaturwissenschaftler, der jemals über diesen Kosmeli geschrieben hat. Wie sind Sie denn auf ihn gestoßen?
Ja, das ist schon geraume Zeit her. Das muss in den Nullerjahren gewesen sein, als ich mal wieder einen Auktionskatalog oder ein Angebot eines Antiquariates studiert habe. Und dort stieß ich dann in der Rubrik Reiseliteratur auf einen Reisebericht und der Auktionator oder der Buchhändler hatte dankenswerterweise nicht nur den Titel ordnungsgemäß aufgenommen, sondern auch ein paar Worte zum Verfasser geschrieben. Und da las ich dann, dass der Autor Michael Kosmeli anfänglich im Kurland Hauslehrer gewesen sei und später im Osmanischen Reich umhergereist sei. Und das fand ich sehr kurios in dieser Zusammenstellung. Kurland einerseits, Osmanisches Reich andererseits. Aber das waren gerade zwei Nischen, das sind immer noch zwei Nischen, die mich sehr interessieren. Und da war ich gefangen sofort, habe mir ein paar Notizen gemacht und habe mich dann immer mal wieder auf die Spuren dieses völlig vergessenen Mannes geheftet.
Und jetzt erfahren wir von Ihnen, wie bekannt Kosmeli zu seiner Zeit war. Also die gesamte literarische Prominenz der Goethezeit kannte ihn ja als schräge Figur auch. Was war er denn für eine?
Ja, er war ein ausgesprochener Sonderling. Er kannte in der Tat allerhand namhafte Autoren. Er hat zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe 1809 in Jena viel von Konstantinopel und dem Orient erzählt. Er war zeitweise befreundet mit Jean-Paul. Er war über viele Jahre hinweg in relativ engem Austausch mit seinem Freund Adelbert von Chamisso. Und er kannte auch sehr gut den Mitbegründer der deutschen Orientalistik, Josef Freiherr von Hammer-Purgstall, der wiederum bekanntlich für Goethes westöstlichen Divan eine enorm einflussreiche, bedeutsame Figur gewesen ist. Also er hat auch die Herders in Weimar besucht. Er kannte allerhand namhafte Gelehrte, aber er war dennoch eine randständige Figur, die immer mal wieder für ein, zwei Jahre aus dem Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit verschwand und niemand wusste, wo er ist.
Und jetzt zu diesem Roman, dieser 42-jährigen Äffin. Beim Titel zuckt unser eins schon zusammen, darauf kommen wir noch. Aber wer, Herr Sangmeister, ist denn diese Heldin? Ganz beiläufig wird sie am Ende mal Mimi genannt, sonst taucht ihr Name überhaupt nicht auf.
Ja, das ist eine, Sie sagten es in Ihrer Anmoderation bereits, eine Afrikanerin, die auf irgendeinem Wege aus Abyssinien nach Europa, nach Deutschland gekommen ist und hierzulande eine Karriere, eine horizontale, aber gleichwohl steile Karriere als Hetäre macht. Sie bringt alte weiße Männer um Verstand und Vermögen. Und das könnte man ganz vulgär eine Hurengeschichte nennen, aber der Roman ist weit mehr, denn diese anfängliche Analphabetin, die also noch nicht mal lesen kann auf den ersten Seiten, in den ersten Kapiteln, sie entwickelt rasch ein Interesse an Lektüre, an Büchern. Sie stiftet einen Lesezirkel, in dem vorzugsweise verbotene Bücher studiert, gelesen werden. Sie fängt selber an zu schreiben, sie fängt an zu philosophieren. Und weil sie so viel Geld verdient hat in ihrer Karriere als Hetäre, kann sie am Ende sogar eine gelehrte Akademie stiften. Und ganz, ganz am Ende gibt sie die Ambition an, dass sie gerne klassische Texte der griechischen und römischen Literatur mit einem klafterlangen Kommentar herausgeben möchte. Wir haben hier also eine Hurengeschichte vorliegen, die als ganz und gar unklassischer Bildungsroman endet.
Wenn man das heute liest, denkt man nach den wenigen Seiten schon, hey, das ist ein feministischer Roman. Also eine starke Frau mit einer entschiedenen Sexualität. Gleichzeitig ist der Text zutiefst blasphemisch. Man, schon das war ein Affront zu jener Zeit. Was bedeutet es nun denn, Herr Sangmeister, dass Kosmeli eine schwarze Frau zur Heldin gemacht hat?
Ja, das war schon eine gezielte Widerrede. Man muss, um zu verstehen, was für ein Risiko Kosmeli mit diesem Roman eingegangen ist, muss man sich kurz vergegenwärtigen, wie gering man um 1800 von schwarzen Menschen gedacht hat, wie man sie behandelt hat. Ein bekannter Fall ist Angelo Soliman, ein aus Nigeria über Italien nach Wien gekommener Prinzenerzieher in Wien, der Logenbruder von Mozart gewesen ist, aber nach seinem Tode ausgestopft und in ein Museum hineingestellt wurde. Und in Göttingen gab es mit Christoph Meiners einen sogenannten Philosophen, der in Veröffentlichungen und in seinen Lehrveranstaltungen verkündet hat, dass schwarze Menschen einer minderwertigen Rasse angehörten. Und gegen diesen Rassenwahn, gegen diesen Irrglauben, gegen diesen Rassismus, Arno Schmidt hat es Prä-Aria-Fanatismus genannt. Gegen diese herrschenden, kurrenten Vorurteile wollte Kosmeli mit diesem Roman anschreiben.
Der Roman erschien 1800 anonym, erschien in einem, heute würden wir sagen, ja, Schmuddelverlag. Hat er sich denn überhaupt verbreitet? Haben die Zeitgenossen das überhaupt gelesen?
Sehr schwierig zu sagen. Der Verlag Gottfried Vollmer, damals in Altona bei Hamburg ansässig, was dänisches Territorium war, war, das könnte in heutiger Terminologie würde man sagen, eine Art Untergrundverlag. Dort sind sehr viele Bücher erschienen, die satirisch waren, die scharf politisch waren, die verboten wurden, die beschlagnahmt wurden. Die Auflagen dürften sehr klein gewesen sein. In diesem Fall würde ich von 500-600 Exemplaren ausgehen, nicht mehr. Und eine zweite Auflage hat das Buch nicht erlebt. Aber damals war die Hochzeit der sogenannten Leihbibliotheken, also kommerziellen Leihbibliotheken. In diese Bibliotheken ist das Buch schon gekommen, nicht überall, weil es in manchen Ländern wie Österreich verboten wurde, aber in einigen hat es gestanden. Und dort, muss man von ausgehen, haben Bücher dann 10, 20, 30 Leser pro Exemplar gefunden.
Wussten denn die Zeitgenossen, wer der Autor war, dass da dieser bunte Hund Kosmeli dahinter steckte?
Die meisten Zeitgenossen anfänglich nicht. Die Literaten, zum Beispiel Jean Paul, mit dem Kosmeli befreundet war, sehr wohl. Ja, das sprach sich rum. Dass man Bücher anonym oder pseudonym publizierte, war ja damals fast die Regel, nicht die Ausnahme.
Die Lebensgeschichte dieses Michael Kosmeli wäre ein eigener Roman, kann man sagen. Nach Ihrem Nachwort, Herr Sangmeister, habe ich gedacht, meine Güte, was für ein Typ. Also gereist um den halben Erdball, finanziert hat er sich als Musiker mit Konzerten auf der Maultrommel. Das ist ja auch unglaublich.
Ja, eigentlich hätte er seine Autobiografie schreiben müssen, hat er leider nicht getan. Er hat auch nur zwei Reiseberichte geschrieben, obwohl er mehr als ein Vierteljahrhundert durch weite Teile von Europa, durch das Osmanische Reich bis nach Persien gereist ist. Er hat ein Dutzend Bücher geschrieben, verteilt auf einen Zeitraum von 30, 35 Jahren. Das ist nicht ganz wenig, aber wirklich viel ist es auch nicht.
Dieses Buch ist nun wirklich eine Trouvaille, ein Fund. eine Kuriosität auch, wenn man es liest, ist man so verblüfft über die Schärfe auch, ja, also diese entschiedene Sexualität, von der wir schon gesprochen haben, ja, eine Blasphemie ist drin, aber auch so eine humane Mitleidslosigkeit, also diese Mimi, diese Heldin, die rauscht da durch die Männerwelt wie ein Tornado, mitleidslos werden da auch die Leute um die Ecke gebracht, das ist ja schon verblüffend. In dieser Konstellation, wie würden Sie das einordnen, Herr Sangmeister? Wo steht denn dieser Roman in dieser Zeit?
Ich würde ihn eine Art schmutzigen Solitär nennen. Es ist ein in den Niederungen der damaligen Unterhaltungs- und Trivialliteratur zu verortendes Werk, aber innerhalb dieser Niederungen ragt es durch verschiedene Alleinstellungsmerkmale, modern gesprochen, heraus. Und das macht diesen, es ist gewissermaßen ein absoluter Gegenentwurf zum Wilhelm Meister, wenn man so möchte.
Sowohl Goethes großer Bildungsroman.
Ja, ja.
Was zeigt uns dieses Buch heute? Was meinen Sie? Warum ist es vielleicht gerade jetzt interessant?
Es markiert mehrere Punkte in der Geschichte der deutschen Literatur, die wichtig sind. Aus heutiger Perspektive, denke ich, ist das Faktum, was wir eben schon kurz berührt haben, dass wir hier erstens eine Frau haben, die Titelheldin, die Heroine, die Ich-Erzählerin ist, und zweitens eine schwarze Frau, die alte weiße Männer ausnimmt, ausnutzt, piesackt, zum Teil auch malträtiert, einige davon auch ums Leben bringt. Das ist extrem außergewöhnlich und in dieser Zeit wichtig zu sehen, dass es das schon genau an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gegeben hat. Es ist auch ein wichtiges Werk für die Geschichte der erotischen Literatur in Deutschland, die ja noch weitgehend unerforscht ist. Mit diesem Werk beginnt gewissermaßen die moderne erotische Literatur in Deutschland.
Dirk Sangmeister, er hat diesen Roman aus dem Jahr 1800 von Michael Kosmeli neu herausgegeben und kommentiert: Die 42-jährige Effin, das vermaledeiteste Märchen unter der Sonne. Erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis mit 232 Seiten für 26 Euro. Danke für diese Arbeit, Herr Sangmeister, und für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.
Und jetzt machen wir einen literarischen Ausflug in die Welt der Virtual Reality. In einer Infinite Library, einer unendlichen Bibliothek voller Wissen, das aber jenseits aller gedruckten Worte vermittelt wird. Es ist ein Projekt des tschechischen Multimedia-Künstlers Mika Jonsson, angestoßen vom Goethe-Institut und nun in der Stadtbibliothek Nürnberg zu erleben. Andi Hörmann ist für uns hingefahren und hat sich die VR-Brille aufgesetzt.
New Age-Klänge entführen uns in die Urzeit unseres Planeten. Ein schwebender Synthesizer-Akkord, entferntes Insektengezirpe, irgendwo zwitschert ein Vogel in der virtuellen Realität der Infinite Library.
Okay, so what happens is when you first come in the library.
Wenn du die Bibliothek betrittst, setzt du dir Kopfhörer auf und die Infinite Library stellt sich dir vor.
The Infinite Library will introduce itself to you.
I am the Infinite Library. The snake that eats its tail.
I am the sun and moon. I live in the cloud.
Der 1975 geborene Prager Multimedia-Künstler Mika Jonsson hat mit einem 20-köpfigen Team aus Autoren, Designern und Musikern die VR-Installation The Infinite Library 2022 für das Goethe-Institut Neu-Delhi entworfen. Nun geht sie auf Reisen und macht zum ersten Mal Station in Deutschland, in der Stadtbibliothek Nürnberg.
Mein Name ist Kathleen Röber, ich bin Literaturkoordinatorin am Bildungscampus der Stadt Nürnberg. Wir sind jetzt hier gerade auf K1, also im alten historischen Klostergebäude.
Graue Bücherregale auf Rollen schirmen den etwa 100 Quadratmeter großen Raum der Installation vom Arbeits- und Lesebereich der Stadtbibliothek ab. Zwischen den Büchern stehen einzelne Glasbehälter. In einem befindet sich Sand, in einem anderen ein Meteorit. Darauf sind QR-Codes geklebt. Über eine Smartphone-App lassen sich Geschichten abrufen.
Man muss sich darauf einlassen, in Wissenssysteme einzutauchen, die man vielleicht so noch nie erlebt hat. Das heißt, man entdeckt eigentlich Dinge, die ja irgendwo in Büchern stehen, die ich aber jetzt sozusagen über eine filmische Umsetzung und eine multisensorische Umsetzung, also Ambient Sounds und diese ganzen Dinge, die dazukommen, komplett neu entdecken kann.
Eine Bibliothek in der Bibliothek, spirituelle Virtualität in der physischen Realität. Fast 1 Million Medien stehen in der Stadtbibliothek Nürnberg in den Regalen. Die Infinite Library eröffnet uns eine virtuelle Tür zum Ursprung unseres Planeten, der Evolution von Menschheit und Kultur.
In this library you put on virtual reality headset.
In dieser Bibliothek betrittst du über eine VR-Brille eine virtuelle Höhle. Eine Höhle deswegen, weil es der erste Ort war, wo Menschen Informationen und Geschichten geteilt haben. Deswegen ist das für uns der Ursprung der Bibliothek.
And so we see it as the beginning of the library.
Okay, jetzt muss ich das mal ausprobieren.
Yeah. Can you start the program? Yeah. Do you know how to start it?
Yeah.
Yeah.
Ich ziehe mir die VR-Brille wie einen Fahrradhelm auf den Kopf, greife mit jeder Hand einen Controller mit Pistolengriff und stehe auf einem mit Sandstrand gefüllten Feld. Und schwupps bin ich in der virtuellen Welt der Infinite Library. Wie in einem Videospiel bewege ich mich durch eine Höhlenlandschaft, Feuerfackeln, Pilze, Staub und Schatten. Über den virtuellen Stock in meiner rechten Hand berühre ich Felsen und betrete so neue Räume mit Geschichten zur polynesischen Navigation, südindischem Puppenspiel und europäischer Alchemie. Langsam bekomme ich eine Ahnung davon, wie Bibliotheken in der Zukunft aussehen könnten.
The library itself is a character. So it has a persona.
Die Bibliothek selbst ist ein Wesen. Sie hat eine Personalität. Eine Bibliothek, die aus einer künstlichen Intelligenz besteht. Sie wird sich von der KI von heute unterscheiden, weil sie ein eigenes Bewusstsein haben wird. Wenn du ihr deine Daten gibst, dann wird sie die personalisieren.
Eine Durchsage in der Stadtbibliothek Nürnberg wirft uns wieder zurück in die Realität des Alltags. Etwas gruselig ist das schon mit der Infinite Library, aber vielleicht auch einfach noch unbekanntes Terrain. Abenteuer wie Innovation birgt einfach auch Gefahr.
So if you were to give this,
sie wird die Art, wie sie dir Geschichten erzählt, personalisieren, direkt auf dich zugeschnitten. Soweit sind wir zwar noch nicht, aber wir simulieren das mit der Installation.
Welcome to the Infinite Library.
You are not lost. You are home.
Die Infinite Library, die unendliche Bibliothek, bis zum kommenden Samstag. Kann man sie noch besuchen? Virtuell in der Stadtbibliothek Nürnberg.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt mit einem Roman, der allseits mit Spannung erwartet wurde. Erstens, weil er von der polnischen Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk geschrieben ist. Und zweitens, weil dieses Werk eine, wie es im Klappentext heißt, feministisch-ökologische Replik auf das bedeutendste Werk eines anderen Literatur-Nobelpreisträgers sei, nämlich Thomas Manns Zauberberg. Wow, was für eine Kombination in Empusion, so heißt das Buch von Olga Tokarczuk, und unsere Olga Hochweiß hat es gelesen. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Also, gleich mal Zauberberg. Ein junger Mann, Hans Castorp, reist nach Davos auf Besuch im Lungensanatorium für 3 Wochen. Er bleibt 7 Jahre. 1924 ist der Roman erschienen, nun ziemlich genau jetzt 100 Jahre später. Wirklich eine, ja, polnische Variante von Olga Tokarczuk als Antwort auf Thomas Mann?
Ja, es ist vor allem eine schlesische Variante, denn die Geschichte spielt vor dem Ersten Weltkrieg im niederschlesischen Preußen, im einstigen Görbersdorf, was damals ein bekannter Luftkurort war. Und es sind übrigens auch historische Fotos aus dem Privatarchiv von Olga Tokarczuk im Buch abgedruckt. Sie lebt ja selbst in dieser Region seit vielen Jahrzehnten und schöpft immer wieder aus diesem Kulturraum auch Schlesien für ihre Romane. Und der Protagonist in Empusion, sehr komplex gezeichnet, kann ich hier leider nicht alles sozusagen gefasst wiedergeben. Der heißt Mieczysław Wojnicz und ja, der ist ein polnischer Ingenieurstudent, aber er kommt aus Lemberg, was damals zum Habsburger Reich gehörte. Also es ist eine ziemlich transnationale Geschichte aus der Provinz, die es hier furchtlos mit diesem kosmopolitischen Davos von Thomas Mann aufnimmt. Die Parallelen sind fast schon überdeutlich markiert, auch wenn in Görbersdorf alles eine Nummer kleiner ist. Der lungenkranke Wojnicz bleibt auch nur 2 bis 3 Monate und auch er durchläuft hier als ein unbedarfter junger Mann zu Anfang eine besondere Entwicklung, denn er entdeckt seine non-binäre Identität am Ende. Und damit verbunden legt Olga Tokarczuk den Blick auf Themen wie Eros und Tod, Natur, Weiblichkeit, aber auch Männlichkeit in ganz eigener, radikaler Weise. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, kommt eben diese Coming-of-Age-Geschichte als Schauerroman daher. Also weiter kann man sich eigentlich von Thomas Mann nicht entfernen. Es ist also in vielerlei Hinsicht keine Verbeugung, sondern eher eine raffinierte Widerrede.
Ja, genau, eine Schauergeschichte, ein richtiger Schauerroman in dieser Tradition wird uns was versprochen. Was für eine Geschichte entwickelt denn nun Olga Tokarczuk aus dieser Konstellation?
Ja, also Wojnicz bezieht im September 1913 Quartier in einem sogenannten Gästehaus für Herren, in dem schon am Tag nach seiner Ankunft die Ehefrau des Besitzers tot aufgefunden wird. Sie soll sich erhängt haben. Aber das ist nur der Anfang des Grusels. Es gibt dann Geräusche vom Dachboden. Mjatschislaw findet einen Stuhl zum Fixieren von Menschen. Er hört Schreie im Wald. Also die klassischen Versatzstücke des Horrors, die nehmen zu. Und alles läuft auf ein Finale im dunklen November zu, indem, wie Mjatschislaw erfährt, alljährlich ein junger Mann geopfert wird, in Stücke gerissen von übernatürlichen Kräften.
Gott.
Mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten, aber klar, hier lässt auch schon wieder der Zauberberg grüßen, Hans Castorps Schneetraum, in dem ja 2 Hexen einen blonden Jungen zerfetzen und aufessen, was unter anderem auch gelesen werden kann als Manns Abwehr dieser unbezähmbaren Natur und auch seiner eigenen homoerotischen Neigung am Rande. Aber anders als unser Held nämlich. Und in Impulsion nehmen die Hexen quasi Rache, aber sie sind gar nicht so böse. Und da ist zudem noch eine geheimnisvolle kollektive Erzählerstimme, ein Wir, das eben durch die Geschichte führt und diese Dinge aus dem Verborgenen beobachtet und erzählt.
Apropos Geheimnis, Olga Hochweis, erklären Sie uns den Titel Impulsion. Das Wort habe ich noch nie gelesen.
Ja, das ist auch eine Wortneuschöpfung, setzt sich zusammen aus 2 Worten, die auch im Polnischen besser auch klanglich funktionieren. Impulsion wird es da ausgesprochen und das klingt wie Symposion. Die Impuse ist in der griechischen Mythologie eine weibliche Spukgestalt, die sich in Tiergestalt verwandelt oder aber als junge Frau auftritt. Und der altgriechische Begriff Symposion, der da eben als 2. Teil klanglich mit drin ist, der steht für geselliges gemeinsames Trinken. Und das spielt an auf die andere zentrale Gruppe im Roman. Das sind nämlich die Herren aus dem Gästehaus, in dem Mieczysław wohnt. Die trinken viel, die essen viel und die reden viel. Aber egal, um welches Thema es sich handelt, ob es nun die Zukunft Europas ist oder Kultur, Religion und so weiter, am Ende kommen sie immer auf die Frauen zu sprechen. Und das sind extrem misogyne Dinge, die da zu hören sind, zu lesen sind. Also Frauen als Atavismus, als Schmarotzer der Gesellschaft. Und wie wir am Ende des Romans erfahren, eine Notiz der Autorin, das alles sind keine Übertreibungen, sondern der Frauenhass aus vielen Jahrhunderten männlicher Geistesgeschichte. Also sie zählt über 30 Namen auf von antiken Dichtern, Thomas von Aquin, William S. Burroughs und deren Hinterlassenschaften, Frauenhass, legt Tokarczuk diesen Figuren in den Mund.
Also das heißt sozusagen Naphta-Settembrini-Dialoge, sexistische Dialoge bei Olga Tokarczuk.
Naja, also sie spitzt es zu. Es gibt nicht die Fallhöhe wie beim Zauberberg, auch nicht die Weitschweifigkeit allerdings, wie in den Debatten im Zauberberg. Aber ja, es gibt tatsächlich auch zugespitzte Antipoden in Weltanschauungen. August August, ein Altphilologe aus Wien einerseits und ein katholischer Traditionalist aus Königsberg, Longinus Lukas, der regelmäßig Frauen aufs Zimmer bestellt. Aber es geht hier nicht so sehr um die Entlarvung toxischer Männlichkeit, auch wenn das natürlich total Spaß macht, weil sie diese Figuren absolut der Lächerlichkeit preisgibt. Ein zentraler Satz und vielleicht auch so eine Art poetologisches Geheimnis dieses Romans ist: Wir aber glauben, das Interessanteste bleibt stets im Schatten, im Unsichtbaren. Und da spricht die studierte Psychologin, C.G. Jung-Anhängerin Olga Tokarczuk, die all das eben in diesem Roman sichtbar machen will, was bei Thomas Rand vielleicht an den Rand gedrängt scheint. Also das Metaphysische, das Unterbewusste, der Traum, Imagination und die kollektive Erzählerstimme, um das zumindest zu verraten, ist dann sowas wie eine Stimme aus den Rändern und Ritzen unserer Existenz. Somit wird dann eben Görmersdorf auch zu so einem Zwischenreich aus Realität und Traum mit Mythen, Märchen und eben auch Metaphysik und einer Landschaft, in die das alles eingeschrieben ist. Also Weltanschauungen wechseln, aber die Natur bleibt. Und das ist ziemlich toll und sehr raffiniert komponiert. Ich muss sagen, ein temporeicher Roman und ein großes Lesevergnügen.
Ich als Thomas Manfex muss das eh lesen. Dankeschön, Olga Hochweiß, über Empusion, den neuen Roman von Olga Tokarczuk, jetzt auf Deutsch im Kamper Verlag erschienen, aus dem Polnischen, übersetzt von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. 384 Seiten kosten 26 Euro. Mehr dazu wie immer im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt wieder lesenswerte Bücher empfehlen lassen. Von unseren Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute telefonieren wir nach Borken in Hessen, wo Sonja Lehmann ihr Geschäft der Bücherwurm leitet. Schönen guten Tag, Frau Lehmann.
Guten Tag.
Wir beginnen mit einer der bekanntesten Bestseller-Autorin der letzten Jahre, der Norwegerin Maja Lunde. Ihre Geschichte der Bienen, das war vor 5 Jahren der meistverkaufte Roman bei uns. Es war zugleich Teil 1 eines Klimaquartetts, wie sie das genannt hat. Und jetzt gibt es den 4. Band als Abschluss, Der Traum von einem Baum auf Deutsch. Und dieses Buch hat anscheinend ihr Herz sehr bewegt, Frau Lehmann.
Ja, mein Herz hat es besonders bewegt, weil ich selbst in Spitzbergen schon war und dort halt auch die Landschaft kenne, die halt sehr karg ist, wird ja auch im Buch so beschrieben. Aber sehr schön war im Buch halt die familiäre Geschichte, 3 Brüder, die bei ihrer Großmutter aufwachsen und dort einfach die einfachen Dinge des Lebens mitvermittelt bekommen, das Miteinander und dass man füreinander da ist. Und das wurde sehr schön beschrieben. Und natürlich spielt auch die Natur da eine große Rolle.
Aber heißt das denn, dass ich jetzt praktisch alle 4 gelesen haben muss oder alle 3 vorher gelesen haben muss, um dieses 4. jetzt zu lesen? Oder kann man da auch dazwischen springen? Ne? Ich wusste das gar nicht, dass es sozusagen so eine Art Quartett sein sollte, was die Maja Lunde da geplant hat.
Nein, also das kann man schon, ist immer in sich abgeschlossen. Man kann es getrennt voneinander lesen. Man muss jetzt nicht die anderen 3 Bände gelesen haben, weil es sich ja immer abgeschlossene Geschichten sind. Und sich halt mit dem Klima in allen Richtungen beschäftigt.
Also, Der Traum von einem Baum, der neue Roman von Maja Lunde, ist jetzt in Übersetzung bei DTB erschienen. Und jetzt kommen wir zu einem Debüt, dem ersten Roman des irischen Autors Ronan Hessian, wenn ich ihn hoffentlich richtig ausspreche, Leonard and Paul, über den ich jetzt gelesen habe, dass alle Buchhändlerinnen und Buchhändler in ganz Großbritannien dieses Buch lieben würden wie nur was. Sie auch, Frau Lehmann?
Ja, es ist halt übergeschwappt, wollen wir mal so sagen. Das gehört zu dieser Reihe, dass sich mal ein Verleger-Ehepaar sich neu gegründet hat und dieses Buch aus England nach Deutschland geholt hat. Und es inspiriert uns Buchhändler natürlich auch in Deutschland. Und es wird unser Lieblingsbuch für das Frühjahr sein. Es geht hier um Leonard und Paul. Die sind allerbeste Freunde. Und einfach so ihre Lebensgeschichte. Das sind halt nicht welche, die in der ersten Reihe immer auftauchen, sondern so einfach vor sich hin leben, aber doch inspirierend rüberbringen, was so manchmal der Sinn des Lebens ist oder diese Kleinigkeiten, die wir oft übersehen, weil wir nur uns mit großen Politik oder großen Sachen beschäftigen. Und das ist halt sehr inspirierend in diesem Buch.
Jetzt habe ich aber noch nicht verstanden, warum gerade Ihr Buchhändler so drauf abfahrt.
Weil es halt einfach schön ist. Bei uns Buchhändlern heißt es immer, es ist so schön, weil man traurig ist, dass das Buch zu Ende ist. Weil es jetzt nicht unbedingt so ein schweres Thema ist, sondern einfach aus dem Leben gegriffen ist. Also es könnte genauso gut nebenan passieren. Und das ist das, was uns halt so inspiriert.
Gut, und im Verlag Woiwod und Moira ist Leonard und Paul erschienen, der Roman von Ronan Hässchen, jetzt auf Deutsch. Jo, Frau Lehmann, und nun zum dritten, zu einer deutschen Autorin, die man ja früher vor allem als streitbare Essayistin kannte, Cora Stephan. Seit längerem schon schreibt sie auch erfolgreiche, ja, deutsche historische Romane, könnte man sagen. Jetzt gibt es diesen neuen Über alle Gräben hinweg. Da geht es, glaube ich, auch um zwei Freunde, Frau Lehmann, nicht wahr? Was für eine Geschichte wird da erzählt?
Es geht da um, wird die Geschichte zweier europäischen Familien von Beginn des 20. Jahrhunderts dargestellt. Und da geht es auch um die Freundschaft zwischen Alad und zwischen Alad und, jetzt habe ich es gerade verloren, und Liam. Und diese Freundschaft wird halt über einige Jahrzehnte beschrieben und welche Konflikte dadurch auch entstehen. Es sind der Erste Weltkrieg ist vorüber und wie das dann halt so im Zweiten Weltkrieg weiterging. Und dass diese Freundschaft trotz Kriegszustände weiter bestehen bleibt und obwohl man vielleicht anderer Meinung ist, aber dennoch die Freundschaft zum Schluss siegt. Mhm. Und das ist halt auch was im Moment auch so ein Thema ist, was man auch behandeln muss, wo man sich einfach konfrontiert fühlt mit diesen Geschichten, die jetzt im Moment durch die Nachrichten poltern.
Was ich gelesen habe, und das interessiert mich bei dem Roman sehr, dass das ja auch eine schottisch-deutsche Freundschaft ist. Ne? Dieser Liam, der ist Schotte. Ich will gerade im Sommer mal nach Schottland fahren, dachte, das Buch kaufe ich mir vielleicht vorher. Kommt denn das auch so zum Tragen, dieses schottische Element?
Genau, dieses schottische Element ist ja auch immer was ganz Besonderes. Jede Kultur hat halt seine Vergangenheit und hat auch seine Geschichte. Und das kommt in dem Buch halt auch besonders gut raus.
Und dieser Roman, Über alle Gräben hinweg, von Cora Stephan, ist bei Kiepenheuer und Witsch herausgekommen. Das waren sie, die Lektüre-Tipps von Sonja Lehmann vom Bücherwurm in Borken. Vielen Dank Ihnen, Frau Lehmann. Alles Liebe, auf bald mal. Ja,
danke, ebenso.